NDR Info. Echo des Tages.
Willkommen zum Echo des Tages. Am Mikrofon ist Bernd Musch-Borowska und das sind heute unsere Themen. Entschädigung für einen Kindermörder wegen Drohungen der Polizei während der Ermittlungen. Dazu heute auch unser Kommentar. Ermittlungen gegen die neue IWF-Chefin Lagarde wegen Amtsmissbrauchs während ihrer Zeit als französische Finanzministerin. Der DAX im freien Fall, der deutsche Leitindex erreichte heute ein neues Jahrestief. Die Europäische Zentralbank hat aber den Leitzinssatz nicht verändert. Und wir blicken auf die Lage in Syrien nach der Verurteilung der Gewalt durch den UN-Sicherheitsrat. Zunächst aber nach Frankfurt. Dort hat das Landgericht dem Kindermörder Magnus Gäfgen eine Entschädigung in Höhe von 3.000 Euro zugesprochen. Nach seiner Festnahme hatte die Polizei dem Mann Gewalt angedroht, wenn er den Aufenthaltsort des Jungen nicht verrate. Der heute 36-Jährige hatte im Jahr 2002 den Millionärssohn Jakob von Metzler entführt und getötet. Andreas Gielen berichtet.
3.000 Euro plus Zinsen soll das Land Hessen also an den Mörder des Bankierssohns Jakob von Metzler zahlen. Eine Entschädigung. Schmerzensgeld gibt es nicht, so Gerichtssprecher Arne Hasse. Der Kläger, Markus Gäfgen, hatte 10.000 Euro gefordert.
Eine juristische Terminologie, die einfach unterschiedlich ist, weil Schmerzensgeld nur der Ausgleich für erlittene Schmerzen ist, die hat es hier ja nicht gegeben. Hier gab es vielmehr einen Eingriff in die Menschenwürde.
Als der zuständige Richter das Urteil verlas, da stand den Zuschauern im Saal Fassungslosigkeit im Gesicht geschrieben.
Ja, das ist eine Katastrophe, was hier passiert. Ein Mörder kriegt Schmerzensgeld, der soll eingesperrt lebenslang am besten gar nicht mehr rauskommen.
Ich persönlich könnte kotzen darüber, weil er sich ständig nach wie vor selbst bemitleidet und der ist von Reue und Demut ist von dem Mann überhaupt nichts zu erwarten. Er ist wahrscheinlich, da wird also der Täter zum Opfer gemacht und ich weiß nicht, ob das so in Ordnung ist.
Magnus Gäfgens Anwalt war nicht gekommen. Er hatte nämlich einen Befangenheitsantrag gestellt. Das Gericht lehnte diesen Antrag ab. Dagegen hat der Anwalt Beschwerde eingelegt. Also erfolgte das Urteil und die Begründung. Gäfgen seien Schmerzen nicht nur angedroht, die Folter auch vorbereitet worden. So sei ein Arzt schon bestellt gewesen, als der Polizeibeamte Gäfgen Schmerzen androhte, wie er sie noch nie erlebt hätte. So etwas sei ein schwerwiegender Eingriff in die Würde eines Menschen, urteilte das Gericht. Sprecher Arne Hasse.
Das Grundrecht auf Menschenwürde darf nach dem Urteil des Gerichts auch schweren Straftätern wie dem Kläger nicht vorenthalten werden.
Allerdings konnte das Gericht keine weiteren Verletzungen durch die Polizeibeamten feststellen. Zum Beispiel, dass Gäfgen geschlagen worden sei oder ihm sexuelle Gewalt durch Häftlinge in der JVA angedroht wurden.
Auch die vom Kläger behauptete Traumatisierung als Folge der Behandlung durch die Polizeibeamten hat das Gericht nicht feststellen können. Die Kammer war vielmehr der Auffassung, dass die Traumatisierung durch die Tat selbst und die schwierige Persönlichkeitsstruktur des Täters verursacht worden ist.
Der Anwalt des Landes Hessen, Thomas Kittner, hat das Urteil mit Genugtuung aufgenommen. Dementsprechend fiel auch seine erste Reaktion aus.
Das ist für uns zunächst mal ein Grund festzustellen, dass das Urteil sicherlich insofern in Ordnung geht. Was den weiteren Teil, diese Geldentschädigung, die man ja davon abgrenzen muss, anbetrifft, da wird für uns einfach die Frage sein, müssen wir prüfen, ob wir das so hinnehmen, ob wir dagegen Berufung einlegen. Aber dazu kann ich hier und heute absolut nichts sagen.
Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Beide Parteien können in Berufung gehen.
Entschädigung für einen Kindermörder. Ist das ein Skandal oder ein Ausdruck unserer Rechtsstaatlichkeit? Denn Folter oder deren Androhung in einem Polizeiverhör ist nicht erlaubt. Hören Sie dazu den Kommentar von Wolfgang Müller.
Welch eine Vorlage zur Empörung. Ein Mann, der einen 11-jährigen Jungen auf dem Gewissen hat, verlangt Schmerzensgeld, weil auch ihm in den Verhören der Polizei auf unzulässige Weise zugesetzt wurde. Man hatte ihm Folter angedroht. Er hat einen Menschen ermordet und argumentiert jetzt mit seinen eigenen psychischen Schäden. Er zieht vor Gericht und bekommt sogar teilweise Recht. Gäfgen bekommt zwar kein Schmerzensgeld, aber eine Entschädigung von 3.000 Euro. Es geht gar nicht um die Summe, die ist nicht hoch. Es geht um den Frontalzusammenstoß zwischen dieser Rechtsprechung und unserem Rechtsempfinden. Aber gerade in diesen Fällen sollte man kühlen Kopf behalten. Gäfgen sitzt im Gefängnis. Er wurde vor 8 Jahren zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Gericht stellte zudem eine besondere Schwere der Schuld fest. Jetzt hingegen ging es um einen Teilaspekt des schrecklichen Geschehens, um die Folterandrohung gegen Gäfgen während des Verhörs. Die war ein Unrecht und wird auch nicht dadurch zum Recht, dass der Betreffende zuvor eine unfassbar größere Schuld auf sich geladen hatte. Das ist die Lage. Nun hätte, wer noch einen Rest von Anstand hat, in dieser Lage geschwiegen, wäre in sich gegangen, hätte sich der furchtbaren Tat gestellt, die er selbst zu verantworten hat, hätte jedenfalls nicht darauf beharrt, jenen einen Punkt hervorzuziehen, an dem auch er selbst sich als Opfer sehen kann. Und hätte schon gar nicht darauf bestanden, diesen einen Punkt auch noch nach allen Regeln der Kunst juristisch abzuhandeln. Dass Gefgen genau dies getan hat, mag man unglaublich finden, dreist, verwerflich und geradezu obszön, aber es ist sein Recht. Und ein Rechtsstaat beweist seine Qualität gerade darin, dass er geregelte Verfahren hat, dass er nicht Stimmungen folgt und eine Art gefühltes Recht exekutiert, sondern klare juristische Spielregeln hat. Die kann man nutzen oder auch, unter moralischen Gesichtspunkten betrachtet, ausnutzen. Auch das gehört zum Rechtsstaat. Der Mord auf der einen Seite und die Folterandrohung auf der anderen lassen sich jedenfalls nicht juristisch verrechnen. Hier wie dort ist Recht gesprochen worden und so ist es richtig. Der Rechtsstaat hat eben manchmal seinen Preis. In diesem Fall ist der Preis unsere Empörung. Wir sollten das verkraften.
Wolfgang Müller kommentierte: Der Internationale Währungsfonds IWF hat in letzter Zeit kein Glück mit seinen Präsidenten. Nachdem Dominik Strauss-Kahn wegen des Verdachts einer Vergewaltigung zurücktreten musste, gerät jetzt seine Nachfolgerin, die angesehene frühere französische Finanzministerin Christine Lagarde, unter Druck. In Paris wird gegen sie wegen des Verdachts des Amtsmissbrauchs ermittelt. Julia Boruta berichtet.
Der Gerichtshof der Republik hat den Gegenstand der Vorwürfe erläutert. Er wird Ermittlungen wegen Beihilfe zur Urkundenfälschung und Veruntreuung öffentlicher Gelder gegen IWF-Chefin Christine Lagarde einleiten. Er präzisiert damit die Anschuldigungen des Generalstaatsanwaltes, der auf Drängen einiger sozialistischer Abgeordneter die Nachforschungen vorangetrieben und Madame Lagarde des Amtsmissbrauchs verdächtigt hatte. Entsprechend zufrieden äußerte sich heute der Fraktionsvorsitzende der Sozialisten Jean-Marc
Ayrault.
Natürlich gilt weiterhin die Unschuldsvermutung, aber wir sind ja nicht umsonst bis hierher gekommen. Warum hat die Regierung dieses völlig außergewöhnliche Schiedsverfahren eingeleitet und Bernard Tapie letztlich ein riesiges Geschenk gemacht? Wir wollen diese Affäre aufklären und sind damit ja nicht allein. Auch der Rechnungshof hatte Unregelmäßigkeiten festgestellt. Unregelmäßigkeiten, die zu der einzigartigen Entschädigungssumme von 285 Millionen Euro für Bernard Tapie geführt hatten. Allein 45 Millionen davon gingen steuerfrei an den schillernden Geschäftsmann als Ausgleich für immateriellen Schaden. Das umstrittene Schiedsurteil sollte einen Prozessmarathon beenden, den Tapie vor mittlerweile 15 Jahren angestrengt hatte. Vor verschiedenen Instanzen klagte er auf Entschädigung, weil er sich beim Verkauf seiner Anteile der Firma Adidas an die staatseigene Bank Crédit Lyonnais betrogen gefühlt hatte. Dass Lagarde als damalige Wirtschafts- und Finanzministerin nichts unternahm, um gegen die dreistellige Millionenentschädigung aus Steuergeldern im Jahr 2008 Einspruch einzulegen, ist einer der zentralen Vorwürfe gegen sie. Die IWF-Chefin weist auch am heutigen Tag jede Parteinahme für Tapie zurück. Ihr Anwalt Yves Rupiquet. Ich habe eben am Telefon mit ihr gesprochen und sie befürwortet die Ermittlungen. Das wird dazu beitragen, endlich alle Zweifel an ihrer Integrität auszuräumen. In der Tat hat Lagarde vorerst nichts zu befürchten. Die heute beschlossenen Ermittlungen bedeuten noch nicht, dass es zwangsläufig auch zu einem Gerichtsverfahren gegen die IWF-Chefin kommen wird, geschweige denn, dass sie verurteilt wird. Es kann Jahre dauern, bis das Dossier Lagarde-Tapie abgeschlossen ist. Der Internationale Währungsfonds, der noch mit den Nachwehen der Affäre um seinen ehemaligen Chef Dominique Strauss-Kahn zu kämpfen hat, sei über alles genauestens informiert, sagte heute Lagardes Anwalt. Ein Auge auf den Fortgang der Ermittlungen wird auch Präsident Nicolas Sarkozy haben. Er muss fürchten, dass die Ermittlungen auch seine Rolle im Hintergrund der Affäre näher beleuchten könnten. Er gilt als Freund Tapies und möchte im nächsten Jahr erneut die Präsidentschaftswahlen gewinnen.
Ermittlungen gegen IWF-Chefin Lagarde, Julia Boruta berichtete. Angesichts der anhaltenden Unruhe an den Finanzmärkten wegen der Euro-Schuldenkrise hat EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso die europäischen Regierungen aufgefordert, alle Elemente der gemeinsamen Rettungsfonds schnell auf den Prüfstand zu stellen. Eine Ansteckung durch die Schuldenkrise sei auch auf die Kernländer der Eurozone möglich, erklärte Barroso in einem Schreiben an die betroffenen Staats- und Regierungschefs. Aus Brüssel berichtet Katrin Brandt.
Gerade 2 Wochen ist es her, dass die 17 Euro-Länder ein umfassendes Paket beschlossen haben, das weit über den Sommer hinausreichen sollte. Doch während die Regierungen nun daran arbeiten, die komplexen Beschlüsse umzusetzen und ihren Parlamenten vorzulegen, sorgt nun ein Brandbrief für Unmut. José Manuel Barroso, der Chef der EU-Kommission, hat an die 17 beteiligten Staats- und Regierungschefs geschrieben. Weil der Gipfel nicht den gewünschten Effekt gehabt habe, fordert Barroso die Regierungen und Parlamente zur Eile auf. Die Beschlüsse müssten schneller umgesetzt, zusätzliche Bedingungen dürften nicht gestellt werden, schreibt Barroso. In Deutschland stößt dieser Appell auf Unverständnis. Aus Kreisen der Bundesregierung ist zu hören, es werde mit Hochdruck an der Umsetzung der bedeutenden und umfassenden Beschlüsse gearbeitet. Es sei nicht zu erkennen, wie eine Neueröffnung der Debatte 2 Wochen nach dem Gipfel zu einer Beruhigung der Märkte beitragen soll, heißt es spitz. Tatsächlich muss das Paket, das der Gipfel beschlossen hat, in vielen Details noch konkretisiert werden. Dabei geht es vor allem darum, den Krisenfonds der Euro-Länder flexibler zu machen. So soll er den Wackelkandidaten unter den Euro-Staaten künftig auch vorbeugend helfen können. Außerdem soll er den Banken im Krisenfall risikoreiche Anleihen abkaufen dürfen. Für diese Ausweitung der Aufgaben müssen Gesetze geändert und von den Parlamenten beschlossen werden. Das wird noch einige Wochen dauern, heißt es in Brüssel. In seinem Brief deutet Barroso auch an, dass es nötig sein könnte, den 440 Milliarden Euro schweren Rettungsfonds mit mehr Geld auszustatten als bisher, damit die drohende Ansteckung weiterer Staaten verhindert werden könne. Alle Elemente des Rettungsfonds müssten auf den Prüfstand, so der Kommissionschef.
Rezessionsängste und die Sorge um steigende Leitzinsen haben den DAX heute auf ein neues Jahrestief gedrückt. Am Nachmittag fiel der DAX auf 6.445 Punkte, ein Minus von fast 3%. Auch der Dow Jones ist im Mittagshandel an der New Yorker Börse um 359 Punkte oder 3% gefallen. Die in diesem Jahr erzielten Gewinne waren damit wieder verloren. Angesichts der Entwicklung an den internationalen Finanzmärkten wurde heute die Sitzung der Europäischen Zentralbank mit großer Spannung erwartet. Am frühen Nachmittag trat EZB-Präsident Jean-Claude Trichet in Frankfurt vor die Presse und gab bekannt, dass der Leitzins für die Eurozone unverändert bei 1,5% bleibe. Eske Hicken berichtet.
Die Europäische Zentralbank greift auch weiterhin verschuldeten Staaten unter die Arme, indem sie deren Staatsanleihen kauft. Damit setzt sie ihr sogenanntes SMP-Programm fort. EZB-Chef Jean-Claude Trichet sagte, der EZB-Rat habe sich mit überwältigender Mehrheit dafür ausgesprochen. Details nannte er nicht.
Nochmal, das SMP-Programm ist vollständig transparent. Sie werden sehen, was wir tun. Wir veröffentlichen, was wir tun. Wie Sie wissen, habe ich nie gesagt, dass das Programm unterbrochen ist. Nie gesagt.
Laut Händlern hat die Notenbank noch während der Pressekonferenz mit dem Kauf von Anleihen begonnen. Sie reagiert damit auch auf die Verschärfung der europäischen Schuldenkrise, die inzwischen auch Wirtschaftsgrößen wie Spanien und Italien erfasst hat. Aus diesem Grund hatten viele Anleger zuvor gefordert, die EZB solle die Anleihen kaufen. Dies hatte sie in den vergangenen 18 Wochen nicht mehr getan. Damit wird sich die EZB noch eine Weile in die Staatenrettung einmischen. Diese Aufgabe soll in Zukunft der europäische Rettungsschirm EFSF übernehmen. Dem müssen aber noch mehrere Länder zustimmen. Aber, das machte Trichet deutlich, wenn der Rettungsschirm steht, dann wird der die Anleihen kaufen und nicht mehr die EZB.
Wenn der Rettungsschirm voll einsatzfähig ist, dann wird der Grund verschwinden, warum wir von Zeit zu Zeit in den Anleihemarkt eingreifen.
Die EZB ist in einer schwierigen Lage. Die Verschärfung der Schuldenkrise beunruhigt Anleger und Volkswirte. Ulf Kraus von der Landesbank Hessen-Thüringen.
Es ist ein direktes Problem, weil es praktisch den ganzen Währungsraum, den Bestand des Währungsraums mittlerweile betrifft und natürlich die EZB als die Notenbank dieses Währungsraums natürlich ein existenzielles Interesse hat, dass dieser Währungsraum bestehen bleibt.
Die EZB hat auch deshalb noch auf anderem Weg auf die Spannungen reagiert. Am 10. August können sich die Banken bei ihr für 6 Monate Geld leihen. Eine Krisenmaßnahme, die die Notenbank eigentlich schon gestrichen hatte. Trichet bezeichnete dies als angemessen angesichts der momentanen Lage. Die Zinsentscheidung war dabei eher ein Randthema, wie so oft in den vergangenen Monaten. Der Leitzins bleibt bei 1,5%. Trichet warnte aber vor weiter steigenden Preisen in der Eurozone. Die Inflationsrate im Euroraum ist im Juli von 2,7 auf 2,5% gesunken. Allerdings liegt sie damit immer noch über dem Wert von etwa 2%, den die EZB anstrebt. Volkswirte rechnen damit, dass sie die Zinsen in diesem Jahr noch einmal erhöht.
Während an den internationalen Finanzmärkten Rettungsschirme für marode europäische Volkswirtschaften aufgespannt und Milliardenbeträge bereitgestellt werden, sterben in Ostafrika Hunderttausende Menschen an Hunger. Die Hungersnot in Somalia weitet sich immer weiter aus. Jetzt ist auch die Hauptstadt Mogadischu betroffen. Wissenschaftler werfen der internationalen Staatengemeinschaft Versagen und Ignoranz im Umgang mit der Hungerkatastrophe vor. Die Dürre in der Region und die drohende Hungerkatastrophe sei seit über einem Jahr absehbar gewesen, hieß es. Antje Diekhans berichtet.
Das Krankenhaus in der somalischen Hauptstadt Mogadischu ist völlig überlaufen. Vor allem viele Kinder füllen die Behandlungszimmer, die meisten bis auf die Knochen abgemagert. Das Klinikpersonal versucht, sich um alle zu kümmern. Aber im Moment ist der Ansturm einfach zu groß, sagt Ärztin Jasmin Schira. Das Krankenhaus ist jetzt schon voll mit unterernährten Kindern, aber es kommen täglich noch mehr. Die Menschen fliehen vor der Dürre und dem Hunger nach Mogadischu. Unsere Patientenzahlen steigen und steigen. Einige Kinder liegen auf einfachen Holztischen, es fehlt an Betten. Hawa Abdi sitzt mit ihrem zweijährigen Sohn sogar auf dem Boden. Ich habe 3 Tage mit ihm im Krankenhaus verbracht. Er ist sehr krank und alles, was er zu sich nimmt, bricht er wieder aus. Ich kann es mir nicht leisten, Medizin zu kaufen. Ich bete zu Gott, dass er meinem Sohn Gesundheit gibt. Die Situation für die Flüchtlinge in Mogadischu verschärft sich im Moment täglich. Vor allem, weil es immer mehr werden. Die radikal-islamische Al-Shabaab riegelt die Dürre-Region im Süden Somalias weiter vor internationalen Helfern ab. Den Menschen bleibt nichts anderes als zu fliehen, wenn sie nicht verhungern wollen. Wir waren 3 Tage unterwegs, bis wir in Mogadischu waren, sagt eine Frau, die mit ihren Kindern im Freien kampiert. Wir haben alles, was wir hatten, durch die Dürre verloren. Wir sind müde und hungrig, wir kennen hier niemanden. Darum sitzen wir einfach auf der Straße. Die Vereinten Nationen haben gestern offiziell für 3 weitere Gebiete Somalias eine Hungersnot erklärt. Betroffen ist auch die somalische Hauptstadt. Die Sterblichkeitsrate ist hier ebenso wie in den anderen beiden Regionen im Süden des Landes drastisch gestiegen. Und es wird noch schlimmer werden, meint UNO-Nothilfe-Koordinatorin Valerie Amos. Bald könnte der gesamte Süden betroffen sein, wenn die Islamisten weiter hart bleiben. Wir sind bereit, unseren Einsatz sofort massiv auszuweiten. Aber wir sehen uns bewaffneten Gruppen gegenüber, die sagen, dass sie uns dort nicht haben wollen. Wir versuchen alles, was in unserer Macht steht, um mit ihnen zu verhandeln und diese Situation zu ändern. Selbst wenn es in der Dürre-Region endlich regnen sollte, wird es Monate dauern, bis sich die Menschen wieder versorgen können. Die zuständige UNO-Organisation gibt eine erschreckende Prognose ab. Der Hunger in Somalia wird bleiben, mindestens bis Ende dieses Jahres.
In Syrien geht Staatschef Assad mit unverminderter Härte gegen regierungskritische Demonstranten vor. In der Stadt Hama, einer der Hochburgen der Proteste gegen das Regime, wurden Augenzeugenberichten zufolge erneut Wohngebiete bombardiert. Assad zeigt sich von der Verurteilung der Gewalt durch den UN-Sicherheitsrat unbeeindruckt. Über die Lage in Syrien berichtet Jens Wiening.
Die Telefon- und selbst die Satellitenleitungen sind unterbrochen. Die einzigen Informationen kommen von den Menschen, die aus der Stadt fliehen. Es sollen mittlerweile Tausende sein. Ein Sprecher der Opposition, der sich im Libanon befindet, hat Kontakt zu den Flüchtenden. Armee und Soldaten bedrohen die Bevölkerung. Manchen, die fliehen, sagen sie, verabschiede dich von Hama, du wirst nicht mehr in diese Stadt zurückkehren. Es sind sehr schlimme Nachrichten, die wir von dort bekommen. Es soll zahlreiche Tote gegeben haben. Angeblich werden ganze Viertel bombardiert, berichten Flüchtlinge. Das sind so schlimme Berichte, die wir bekommen, aber wir können sie kaum bestätigen. Die Aktivisten können nicht von einem Ort zum anderen gehen und alles überprüfen. Sie werden beschossen, wenn sie die Häuser verlassen. Es ist eine unglaublich komplizierte Situation, auch weil es keine Versorgung mit Lebensmitteln und Medikamenten gibt. Auch in anderen Teilen des Landes geht das Militär offenbar weiter gegen Demonstranten vor. Trotzdem waren zigtausende in der vergangenen Nacht nach den Abendgebeten wieder auf die Straße gegangen. Syrien hat inzwischen, wenn auch nur indirekt, auf die gestrige UN-Erklärung reagiert. die die Gewalt gegen Demonstranten verurteilt. Die staatliche syrische Nachrichtenagentur teilte mit, Präsident Assad habe heute zwei neue Gesetze erlassen. Eines erlaubt ab sofort die Gründung von Parteien neben der regierenden Baas-Partei. Das andere sieht eine Änderung des Wahlgesetzes vor. Bereits vor zwei Wochen hatte die Regierung diese Gesetze beschlossen. Kein Zufall, dass Präsident Assad sie ausgerechnet heute, am Tag nach der UN-Erklärung, in Kraft setzt. Die Opposition nannte die Gesetze bereits Gummiparagraphen, denn die Verfassung garantiert weiterhin der seit Jahrzehnten regierenden Baas-Partei die Führung in Staat und Gesellschaft. Und dass Parlamentswahlen künftig von Richtern statt durch das Innenministerium überwacht werden sollen, dürfte die Opposition im Land auch kaum zufriedenstellen. Eine offizielle Reaktion auf die UN-Erklärung gab es bis zum Abend nicht aus Syrien. Assad dürfte sich davon auch kaum beeindrucken lassen, sagte heute der Nahost-Experte Nasser al-Sayed. Ich glaube nicht, dass das Regime darauf in gewünschter Weise reagieren wird. Syrien wird die Erklärung darstellen als weiteres Beispiel für einen Komplott des Westens gegen das eigene Land, so wie in der Vergangenheit.
Anhaltende Proteste in Syrien gegen das Regime Assad. Wenn in Israel Demonstranten auf die Straße gehen, geht es meist um Krieg und Frieden im Nahen Osten. Seit Wochen aber demonstrieren und protestieren Zehntausende Israelis unter anderem gegen hohe Mieten und die explodierenden Immobilienpreise sowie gegen gestiegene Lebenshaltungskosten, die vor allem für die Mittelschicht bereits existenzbedrohend werden. Kurz, es geht um den sozialen Frieden in Israel. Aus Tel Aviv berichtet Christian Wagner.
Regierungschef Netanyahu gibt sich unbekümmert. Mit den Vertretern der Protestbewegung will er nach wie vor nicht sprechen. Die anhaltenden Demonstrationen tut er heute als populistische Welle ab, die durchs Land ziehen und verebben wird. Das stachelt die Proteste nur noch mehr an. Vor der nächsten Großdemonstration am Samstag wollen heute wieder junge Familien mit Kinderwagen demonstrieren. Kinder großzuziehen sei untragbar teuer geworden in Israel, klagen sie, wie diese junge Mutter. Wir können es uns nicht mehr leisten, unseren Sohn in den Kindergarten zu schicken, weil Lebensmittel oder Windeln so stark im Preis gestiegen sind. Wir bekommen schon Geld von unseren Eltern, aber das reicht auch nicht mehr. Wir demonstrieren, weil es inzwischen am notwendigsten fehlt. Gleichzeitig haben die Taxifahrer zu Straßenblockaden gegen den gestiegenen Dieselpreis aufgerufen. Die Proteststimmung hat auch die Armeereservisten angesteckt, die sich gestern Abend beim Tel Aviver Zeltcamp zu einer Demonstration getroffen haben. Dort haben auch die Milchbauern den Ort für ihre Demo gefunden. Weil die Regierung zumindest die Preise von Milchprodukten drücken will, sollen der abgeschottete Markt geöffnet und Importe erleichtert werden. Die Milchbauern fürchten, dass ihr Abnahmepreis weiter in den Keller geht. Von einer Tentifada ist inzwischen die Rede, von einem Zeltaufstand in Israel. Denn die Zelte auf den Boulevards der großen israelischen Städte sind das Symbol, hinter dem sich immer mehr Gruppierungen scharen. Vertreter der Siedler beispielsweise, sie wollen mit den linken Protestlern aus den Städten eigentlich nichts zu tun haben. Jetzt aber sehen sie fruchtbaren Boden für ihre Forderung nach noch mehr Siedlungen in den besetzten Gebieten. So könne die Wohnungsnot doch gelöst werden, meinen sie. Um den Unmut noch deutlicher zu machen, haben vier Aktivisten in Rishon LeZion einen Hungerstreik angekündigt. Und ein anderer Konflikt, der in Israel schon seit Monaten schwelt, bekommt auch wieder eine größere Bühne. Die Klinikärzte haben am Vormittag vor dem israelischen Parlament demonstriert. Die Mediziner bestreiken ihre Kliniken immer wieder und versuchen so, den Sparkurs der Regierung im Gesundheitswesen zu stoppen. Der Finanzminister hat zwar 1000 neue Stellen für junge Ärzte versprochen und weniger Bereitschaftsdienste zugesagt, aber das reicht Leonid Edelmann, dem Chef der Ärztevereinigung, bei weitem nicht. Es gibt immer noch kein Abkommen. Warum nicht? Aus demselben Grund, der uns veranlasst hat, den Streik auszurufen. Weil das medizinische System in Israel vor dem sofortigen Kollaps steht und das Finanzministerium spart weiter an der Gesundheit. Trotzdem, es wird schwer für die Protestbewegung, den Druck bis zum Ende der langen Sommerferien aufrechtzuerhalten. Weil Benjamin Netanyahu sich so unbeweglich zeigt, haben die Demonstranten aber vorerst noch ganz gute Karten, weiter Zulauf zu bekommen.
Die US-Schuldenkrise ist zwar Anfang der Woche in letzter Minute entschärft worden, doch eine US-Behörde, die Luftsicherheitsbehörde, kann dennoch wegen Geldmangels ihren Mitarbeitern keinen Lohn auszahlen. Betroffen sind hunderte Beschäftigte. Ulrike Römer berichtet.
Der Kongress macht Ferien, aber auf den Tischen der Abgeordneten ist ein Gesetzentwurf liegen geblieben, der nun für einen absurden Streit sorgt. Es geht um die Finanzierung der Bundesluftfahrtbehörde. Weil sich Demokraten und Republikaner darüber nicht einigen können, ist dort das Chaos ausgebrochen. 4.000 Bundesbedienstete sind in den unbezahlten Zwangsurlaub geschickt worden. Mehr als 70.000 Bauarbeiter haben ihren Job verloren. Ein Unding, findet Verkehrsminister Ray LaHood. Politiker reden die ganze Zeit darüber, dass neue Jobs her müssen. Mehr als 70.000 Leute in die Arbeitslosigkeit zu treiben, ist nicht meine Vorstellung davon, Leute in Arbeit zu bringen. Dem Minister bleibt nur der Appell, denn das Gesetz steckt fest. Der demokratisch dominierte Senat blockiert den Entwurf aus dem Repräsentantenhaus, in dem die Republikaner die Mehrheit halten. Das Papier sieht unter anderem vor, Subventionen für ländliche Flughäfen zu kürzen. Politisch pikant: Die betroffenen Airports liegen beinahe ausschließlich in Staaten, aus denen demokratische Senatoren stammen. Barbara Boxer ist eine von ihnen. Ich hoffe, die Amerikaner merken, was hier vorgeht. Die Republikaner versuchen zu regieren mit Hilfe politischer Geiselnahmen. Das klingt vertraut. Wie beim Schuldenstreit werfen sich Demokraten und Republikaner gegenseitig unlautere Mittel vor. Die Regierung ist gelähmt und auf den Flughäfen liegen etwa 200 Baustellen brach. Immerhin, die Sicherheit der Fluggäste scheint nicht gefährdet. Verkehrsminister LaHood. Die Sicherheit steht nicht in Frage. Tausende können beruhigt fliegen, weil unsere Leute ihren Job machen. Nun ist der Kongress am Zuge. Bis das soweit ist, gehen zum Beispiel Airport-Sicherheitsinspektoren unbezahlt zur Arbeit. Derweil stapeln sich zu Hause die Rechnungen. Eine Auszubildende klagt: Ich weiß nicht, wie ich meine Miete und meine Autoversicherung bezahlen soll, sorgt sich Ashley Davidson. Die Sorge ist begründet. Zumindest ein Teil der Abgeordneten müsste die Sommerpause unterbrechen, um das Gesetz auf den Weg zu bringen. Sonst drohen den Luftfahrtangestellten 5 Wochen ohne Lohn. Und das alles für ein Vorhaben, durch das womöglich etwa 14 Millionen Dollar pro Jahr gespart werden könnte. Im Moment entgehen dem Staat durch den Streit 30 Millionen Dollar pro Tag.
Der für heute angekündigte Fluglotsenstreik in Deutschland wurde gestern Abend kurzfristig abgesagt. Die befürchteten Auswirkungen auf den Fernreiseverkehr blieben deshalb aus. Doch endgültig vom Tisch ist das Thema noch nicht. Jetzt soll möglicherweise nächste Woche gestreikt werden. Einzelheiten von Anja Günther.
Der grundsätzliche Konflikt zwischen der Gewerkschaft der Flugsicherung und den Arbeitgebern schwelt weiter. In dieser Woche werden die Fluglotsen wohl nicht mehr streiken. Danach aber ist ein Ausstand möglich, sagte Markus Siebers von der Gewerkschaft der Flugsicherung.
Im Moment sind die Vorbereitungen für Arbeitskampfmaßnahmen in der nächsten Woche weit fortgeschritten. Wir sind noch mal in Beratung, aber es kann Anfang der Woche dann zu entsprechenden Ankündigungen und Maßnahmen kommen.
Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer rief die Gewerkschaft auf, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Das Angebot der Arbeitgeber sei gut und eine hinreichende Basis für eine schnelle Einigung, sagte Ramsauer. Der CSU-Politiker mahnte, den Tarifkonflikt nicht auf dem Rücken der Reisenden auszutragen, schon gar nicht in der Ferienzeit. Wenig Verständnis zeigte Ramsauer für die Forderung der Fluglotsen nach mehr Gehalt und besseren Arbeitsbedingungen.
Bei einer Wochenarbeitszeit von etwa 25 Stunden, bei einem Jahresurlaubs- und Kururlaubsanspruch von 50 Tagen und möglicherweise darüber einem Jahresgehalt von rund 120.000 brutto. Ich glaube, das sind Arbeitsbedingungen, die können sich sehen lassen.
Neben dem weiterhin drohenden Fluglotsenstreik beschäftigt den Bundesverkehrsminister noch ein anderes Problem. Die CDU will nicht so wie die CSU. Genauer, die Christdemokraten lehnen die Einführung einer Pkw-Maut weiterhin ab. Unionsfraktionschef Volker Kauder sagte, nein, die Pkw-Maut kommt nicht.
In dieser Legislaturperiode nicht mehr, das hat die Kanzlerin klar gesagt.
CSU-Chef Horst Seehofer und Parteikollege Ramsauer aber wollen nach der parlamentarischen Sommerpause weiter Druck machen. Ramsauer nämlich braucht zusätzlich 2,5 Milliarden Euro für Ausbau und Erhalt der Straßen. Da käme eine Pkw-Maut gerade recht. Die Diskussion wird weitergehen. Das trifft auch auf ein schon recht konkretes Gesetzesvorhaben zu, die Liberalisierung des Fernbus-Linienverkehrs. Die SPD will das Projekt im Bundesrat stoppen. Die Sozialdemokraten befürchten, dass die Bahn den Schienenverkehr in Randgebieten ausdünnt, wenn dort Linienfahrten mit Fernbussen angeboten werden. Ramsauer glaubt das nicht.
Einige haben gesagt, das wäre Bestandteil einer Politik von der Schiene auf die Straße. Ich widerspreche dem. ganz, ganz energisch. Das Gegenteil ist der Fall. Wir wollen nicht der Bahnkunden abjagen, sondern wir wollen auf unseren Autobahnen die Verkehre bündeln.
Auch der Verkehrsclub Deutschland sieht die Sache positiv. Fernbusse könnten dort Lücken schließen, wo keine Züge fahren. Von Seiten der Verbraucherzentralen heißt es, das geplante neue Angebot wäre vor allem für Reisende interessant, die auf geringe Preise angewiesen sind.
Anja Günther berichtete. Das war das Echo des Tages. Die Sendung können Sie sich auch als Podcast herunterladen. Das Angebot finden Sie auf unseren Internetseiten unter den Adressen ndr.de/info oder wdr5.de. Am Mikrofon verabschiedet sich Bernd Musch-Borowska. Ihnen noch einen schönen Abend.